Herzlich willkommen zum Copper Insights Podcast, dem Podcast, wo wir alle Fragen rund um das Thema Kupfer beantworten werden.
Wie du gesagt hast, vielleicht eine Stellenanzeige extra auf Frauen zu targetieren und so. Aber ein Wandel in der Perspektive, im Mindset, in der Unternehmenskultur findet oft, glaube ich, noch nicht statt.
Ja gut, aber wir haben ja schon festgestellt, dass unsere Branche ein bisschen träge ist, ein bisschen sehr konservativ, was das angeht und wenig sichtbar.
Zumindest mal in Richtung moderneren Arbeitsmodellen denken. Damit ist man dann grundsätzlich einfach ein bisschen attraktiver.
Ja, mein heutiger Gast, Alias Mektala, COO MTM Ruhrzinn GmbH. Was es mit der Ruhrzinn GmbH auf sich hat, da komme ich gleich dazu. Meine erste Frage ist, wie kommt eine Frau, die in Leipzig studiert hat, in die Metallindustrie?
Hallo erstmal, freue mich da zu sein. Das war absoluter Zufall, ehrlich gesagt. Ich habe während meines Masters einfach eine Werkstudentenstelle gesucht und ja, mich so ein bisschen im Internet umgeguckt und vor allem eine Aufgabe gesucht in einem jungen Unternehmen, in einem Startup, wenn man so will. Und bin da absolut rein zufällig in einem Tochterunternehmen der Kronimed-Gruppe gelandet. Ich habe erst Kommunikationswissenschaft studiert und dann im Master BWL und hatte halt im Master dann für mich entschieden, es soll so ein bisschen weg von PR und Marketing und Journalismus und hin zu Wirtschaft, Strategie, Organisation. Und bin dann einfach, wie gesagt, rein zufällig in diesem Unternehmen gelandet, hatte absolut keinen Plan von der Industrie. War auch auf jeden Fall ein witziges Bewerbungsgespräch damals. Aber irgendwie fanden die mich dann anscheinend trotzdem ganz gut und ich die Industrie im Nachhinein dann auch. Und bin dann tatsächlich ziemlich lange geblieben und seitdem der Industrie treu.
Das ist interessant. Die Kronimed-Wurzel liegt in Karlsruhe. Das ist, wie viele, die diesen Podcast hören, wissen, meine Heimatstadt. Mhm. Und jetzt kommt der Knaller. Ich war noch nie da und habe schon immer vorgehabt, mir das mal anzuschauen. Vor allen Dingen, weil die auch ein großer Sponsor meines absoluten Herzensvereins des Karlsruher Sportclubs sind. Und da habe ich damals mit Ricky Hartiger auch hier im Podcast drüber gesprochen. Deswegen der Brückenschlag zur Kronimed immer wieder interessant. Die stolpern mir immer wieder vor die Füße.
Ja, zu Recht. Das ist ein tolles Unternehmen. Kann man nichts anderes sagen.
Ja, dann bist du zur MTM Ruhrzinn gewechselt, so ein bisschen vor über einem Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Genau.
Wie kam es dann dazu, zu diesem Schritt weg vom Edelstahl-Recycling zum Zinn?
War auch jetzt keine bewusste Entscheidung, dass ich gesagt habe, Nickel und Chrom gehen mir auf die Nerven oder so. Für mich war schon klar, dass die Recycling- oder Metall-Recycling-Industrie spannend ist. Ich wollte da auch einfach bleiben. Ich war auch nicht unzufrieden in meinem Job. Ja, habe sowohl Team als auch Aufgaben eigentlich gerne gemocht. Ich habe dann aber das müsste jetzt schon so 2 Jahre her sein oder so, den Dan Mutschler kennengelernt. Das ist der Eigentümer von MTM Ruhrzinn. Und all das, wie es halt so ist, ne, über Verbände und Trefftag und viel auch LinkedIn, ehrlicherweise. Und dann haben wir uns connected und immer mal wieder gesprochen. Und irgendwann hat es einfach ganz gut gepasst, dass das, was er gesucht hat, an Erfahrung und Skillset irgendwie ganz gut zu mir gepasst hat. Und ja, er mich dann auch in einem Moment erwischt hatte, in dem ich einfach offen für was Neues war. Und dann habe ich den Wechsel im Herbst 23 gemacht.
Und was macht die MTM Ruhrzinn genau?
Kurz zusammengefasst, Zinnrecycling für die Elektronikindustrie. Wir machen auch noch ein bisschen mehr, alle möglichen Zinnlegierungen und auch Edelmetalle und so. Aber das Unternehmen gibt es jetzt seit 10 Jahren und ist Teil der MTM Group. Wir haben noch eine Schwestergesellschaft seit ein paar Jahren, die vor allem Edelmetalle macht. Die heißt WEGHV. Und bei MTM Ruhrzinn liegt aber eben der Fokus auf dem Recycling von zinnhaltigen Abfällen aus der Elektronikfertigung. Das heißt, alles, was so beim Löten anfällt, üblicherweise. So Paste, Krätze, sowas.
Und was macht ihr dann daraus genau? Zinnblöcke neue oder?
Zum Beispiel, genau. Wir versuchen natürlich oft eigentlich sogar das Recycling zu vermeiden und mehr in die Wiederverwendung zu gehen. Das heißt, die Kreisläufe kleiner zu halten, um noch ein bisschen nachhaltiger und kosteneffizienter zu sein. Aber Neulot ist ein mögliches Output.
Also richtig dann in die direkt einsatzfähigen Materialien.
Genau, also der Best Case wäre natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel ein EMS ist, also ein Baugruppenfertiger oder so, und man lötet selber seine Baugruppen, hat dann entsprechend Lotpaste oder Krätze als Abfall. Das Ganze wird bei uns so aufbereitet oder für die Wiederverwendung vorbereitet, dass das Ganze in Form von Neulotblöcken danach bestenfalls zurück an das Unternehmen gehen kann. Und dann haben wir natürlich den Kreislauf perfekt geschlossen.
Ja, Zinn ist ein ganz interessantes Metall. Das hatten wir hier auch schon mal im Podcast. Hat auf den ersten Blick immer relativ wenig mit Kupfer zu tun, aber auf den zweiten Blick eigentlich ganz viel, weil es ist eins der wichtigsten Legierungsmetalle mit Kupfer zusammen. Wird dann eine schöne Bronze draus.
Ja.
Und ich selber habe, das wissen auch viele, die mich kennen, ich habe eine absolute Schwäche für Zinn, weil das war eigentlich immer mein Lieblingsmetall. Und das war tatsächlich auch die schönste Begebenheit überhaupt, also der beste Smelter, den ich jemals gesehen habe, und ich habe einige gesehen, das ist tatsächlich die Taisako auf Phuket gewesen. Das habe ich mir mal angeschaut und war ich vollkommen geflasht. Das ist eine ganz andere Geschichte noch als ein Kupfersmelter oder eine Zinkhütte.
Was war da so besonders für dich?
Weil erstmal die Thais, mit welchem Stolz und mit was für einer Begeisterung mir diese Anlage gezeigt haben, also wirklich von vorne vom Tor rein und dann bis über den Konzentrathafen rein ins Labor. Das war wirklich ganz, ganz besonders. Ich glaube, die haben auch noch nicht so viel Besuch bekommen, weil es liegt auf der anderen Seite von Phuket, also abseits der Touristenströme. Mhm. Und wenn dann da plötzlich jemand aus Deutschland vor der Tür steht und sagt, er würde sich das Ding ganz gerne mal anschauen, das war schon wirklich ein Knaller. Aber die haben das gemacht und ist schon viele, viele Jahre her, aber das hat mich nachhaltig beeindruckt bis heute und vielleicht komme ich da irgendwann nochmal hin. Deswegen, ich liebe Zinn. Und es ist in meinen Augen auch eines dieser vergessenen Metalle, so ein bisschen ein Nadelöhr der ganzen Transformation, die wir vor uns haben, weil ohne Zinn wird es keine Solarindustrie geben, es wird ganz, ganz viele Dinge nicht geben und es ist ein kritisches Metall in meinen Augen, weil es eben auch doch auch von der Produktion her von China mittlerweile dominiert wird.
Ja.
Also es ist ganz, ganz wichtig.
Die ja. EU hat Zinn ja auch als einen der kritischen Rohstoffe sozusagen deklariert. Die Versorgungssicherheit ist wie bei vielen anderen Rohstoffen auch leider nicht gewährleistet. Deutschland hat, surprise, keine eigene Zinnmine. Das heißt, wir sind natürlich umso mehr aufs Recycling angewiesen, neben den ganzen anderen Vorteilen natürlich von Nachhaltigkeit und so. Aber ja, Zinn ist definitiv ein sehr wesentlicher Rohstoff für das, was du gerade angesprochen hast, so Energiewende, Solar, Photovoltaik generell, die komplette Elektronikindustrie und davon hängt ja mittlerweile eigentlich alles ab. Wenn du was googelst, so KI, alle Megatrends sind ja komplett abhängig eigentlich von der Elektronikindustrie und die wiederum vom Zinn.
Ja, die All Electric Society, die so ein bisschen ins Stocken kommt im Moment, wenn man so weltweit sich das anschaut. Ne?
Das ist auch wahr, ja.
Tatsächlich eine Zinnmine in Deutschland, die gerade am Entstehen ist oder wo dran gearbeitet wird, First Tin. Ich hatte den ehemaligen CEO im Podcast. Also da tut sich tatsächlich auch was in Deutschland. Und
noch aktiv ist nichts.
Ja, es muss irgendwann mal aktiv werden, glaube ich. Mhm. Ist wahrscheinlich für uns alle ganz, ganz wichtig. Was sind deine strategischen Ziele und Aufgaben bei der MTM Ruhrzinn? Was machst du da genau? Als CEO, das ist immer schon ein schöner, blumiger
COO, ne?
COO, genau.
Ja, genau. Ja, das ist Hauptsache C im Titel, ne?
Ja, genau.
Was heißt das eigentlich alles? Also bei uns, COO heißt Chief Operating Officer. Das ist einfach so, dass Dan, der Eigentümer und CEO, wie ich ja gesagt habe, noch vor ein paar Jahren die Schwestergesellschaft gekauft hat und dort auch als CEO tätig ist und einfach sich ja auch nicht komplett zerteilen kann. Bedeutet, aktuell haben wir es so aufgeteilt, dass er überwiegend in der WGHV ist und ich überwiegend in der MTM Ruhrzinn, beziehungsweise hauptsächlich, und dort einfach für die Leitung des operativen Tagesgeschäfts tätig bin, also eigentlich alle Abteilungen. Und ja, die Aufgaben sind, wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, vielfältig, aber das große Ziel ist natürlich, dass wir das organische Wachstum, was wir jetzt so die letzten 10 Jahre schon gut bewiesen haben, ausbauen können, halten können und uns einfach weiter professionalisieren und unser ganz gutes Image, was wir so gerade in der Elektronikindustrie haben, dass wir das weiter ausbauen können und als der Nummer 1 Recyclingpartner für zinnhaltige Abfälle in der Elektronikindustrie einfach weiter bekannt werden.
Und seid ihr da weltweit unterwegs oder fokussiert auf Deutschland, Europa? Oder?
Einfach weil es Abfälle sind, ist der Fokus primär europaweit. Da natürlich der Abfalltransport über Grenzen nicht immer so, also ist ja nicht unmöglich, aber halt hat immer so einen kleinen Rattenschwanz, vor allem behördlich bringt er mit sich. Der Fokus ist Dachregion, europaweit sind wir tätig. Wir haben Abfalllieferanten aus über 15 Ländern, über Europas Grenzen hinaus, immer mal wieder, aber es ist zumindest jetzt noch kein großer strategischer Fokus.
Ich überlege gerade, jetzt habe ich ja schon einige Recyclinganlagen in meinem Leben gesehen. Unter Zinn kann ich mir so richtig nichts vorstellen. Wie sieht so ein Aggregat aus? Ist das sehr anlagenintensiv, dieses Geschäft? Braucht man da, sieht das aus wie eine Chemiefabrik oder wie muss man sich das vorstellen?
Da gibt es ja keine einfache Antwort drauf, weil Zinn ist nicht gleich Zinn. Wenn ich jetzt mal unsere Materialien anschaue, dann sind das Zinnlegierungen meistens in Form von eben einer Kretze oder einer Paste, zum Beispiel Lotpaste. Mhm. Die könnte eine Zinn-Silber-Legierung enthalten. Und dann ist da noch Flussmittel drin. So, das heißt, man muss irgendwie versuchen, dieses Material so aufzubereiten, dass man wieder ans Metall kommt. Entweder man behält die Legierung bei, was sich eigentlich empfiehlt, oder man versucht natürlich in weiteren metallurgischen Schritten das später noch weiter zu trennen. Da kommt man dann um eine Schmelze nicht umher. Da arbeiten wir mit verschiedenen Partnern zusammen. Also das findet gar nicht unbedingt bei uns alles statt. Bei einer Kretze ist es jetzt anders. Das kannst du, ich meine, du hast ja selber auch schon einen Smelter angeguckt, hast du gesagt. Da könnte es so einfach sein wie, gut, das ist jetzt hier halt ein Zinnoxid. Das wird erschmolzen, noch reduziert, gegebenenfalls zulegiert, wenn nötig. Und dann kann es schon fast so einfach sein.
Aber es ist dann doch eine gewisse Anlagenintensität da in eurem Geschäft dann wahrscheinlich, ne?
Ja, kommt drauf an, mit was man es halt vergleicht, ne? Aber ja, doch, durchaus.
Und dann wahrscheinlich auch die gleichen Standortnachteile, die jedes andere metallerzeugende Unternehmen in Deutschland oder in Europa hat, mit hohen Energiekosten und all diesen Standortnachteilen, die wir haben. Ja. Das ist ja eigentlich auch das Absurde an unserer Gesamtsituation, ne? Dass man diese Dinge so dringend braucht und dass es immer mehr unmöglich gemacht wird, das hier in Europa wirklich nachhaltig darzustellen. Jetzt bist du in der weitesten Sinne Metall-Elektroindustrie und Recyclingindustrie. Und wir haben hier an dieser Stelle schon immer öfter mal drüber gesprochen, was muss man tun, damit diese Industrie Nachwuchs gewinnt? Offensichtlich hinsichtlich auch weiblicher Nachwuchs, aber ich würde das sogar fast weiterfassen, das Thema generell Nachwuchs. Was muss die Metall- und Elektroindustrie unternehmen, um generell attraktiver als Arbeitsplatz zu werden? Ich weiß, dass das so ein bisschen auch ein Thema ist, das dich umtreibt. Was ist da deine Antwort drauf?
Wie viel Zeit haben wir? Ja.
Einige.
Also ich glaube, das eine ist ein Image-Thema, ganz generell. Ne? Wenn du von Nachwuchsförderung oder Attraktivität einer Branche oder einer Industrie sprichst, dann ist es ja leider einfach so, dass die Metall- oder Recycling- oder Elektronikindustrie nicht so sexy ist wie jetzt Konsumgüter beispielsweise. Ich glaube, das liegt viel daran, dass in der Gesellschaft jedem klar ist, was wir essen und was wir anziehen und irgendwie Lebensmittel zu vertreiben ein bisschen cooler ist, so in Anführungszeichen. Weil vielen Leuten, glaube ich, einfach gar nicht bewusst ist, wie weitreichend eigentlich auch im Alltag die Produkte, mit denen wir uns befassen, Anwendung finden. Also wir hatten es ja eben schon gesagt, wenn du dir morgens die Kaffeemaschine anmachst, ist da schon so viel Elektronik drin verbaut, wenn du über eine Ampel gehst, wie der Verkehr reguliert wird, all sowas. Wir sind da ja in Deutschland eigentlich gut aufgestellt noch. Ich glaube, generell könnte es unsere Industrie nicht schaden, ein bisschen mehr Storytelling-Marketing zu bekommen. So, ein bisschen mehr, warum ist die Industrie cool? Aber das weiß ich nicht, das überlasse ich jetzt mal den Lobbyisten oder Politikern, PolitikerInnen. Wenn wir Fachkräfte oder sagen wir einfach mal Nachwuchs generell gewinnen wollen, glaube ich, ist es ganz essentiell, dass wir uns als Industrie fragen, was sind denn die Bedürfnisse dieses Nachwuchses? So, es ist ja einfach so, dass sich die jüngeren Personen heutzutage vielleicht an anderen Themen orientieren, als wir es vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren im Arbeitsmarkt gewohnt waren. Mit wir schließe ich mich jetzt nicht ein, ich bin 32. Das heißt, ich habe da keine Ahnung, wie es früher war. Ich kann nur nachlesen und mich mit Leuten austauschen. Aber ich glaube, die Bedürfnisse haben sich einfach stark geändert. Und unsere Industrie ist, ich meine, du hast das auch schon mal in einem der Podcasts gesagt, halt ein bisschen träge. So, und wir sind da hinten dran. Braucht man ja nicht schönreden. Und ich glaube, es gibt viele Ansätze, wie wir attraktiver werden können. Aber Grundlage ist, dass wir bereit sind, die Bedürfnisse der Zielgruppe überhaupt erstmal zu hinterfragen und dann darauf einzugehen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich gebe dir recht, die Produkte, die wir alle miteinander herstellen, die sind auf den ersten Blick nicht wirklich sichtbar. Die sind tief drin in Applikationen, Herzinn als Lötzinn, als Lötstelle für die Elektronik auf der Platine. Wir Kupferlackdraht in der elektrischen Zahnbürste, hat jeder morgens in der Hand. Keiner denkt drüber nach, dass da drin sich irgendwo ein kleiner Motor dreht und dass dieser Motor mit Wickeldraht quasi bestückt wird, damit er sich überhaupt dreht. Wir sind nicht sichtbar, das ist der eine Punkt. Die Bedürfnisse haben sich geändert in deinen Augen. Das weiß ich nicht. Also ich glaube, dass jeder Mensch wahrscheinlich den Wunsch hat oder den Drang in sich spürt, dass er was Sinnvolles tut. Also was Sinnstiftendes in seiner Arbeit, dass er sich damit identifizieren kann. Das, glaube ich, war schon immer so.
Es gibt verschiedene Studien dazu, die einfach gezeigt haben, dass die Bedürfnisse der vor allem jüngeren Zielgruppe, sage ich jetzt einfach mal, ne, also Leute unter 30 oder so, dass die einfach heute Wert auf andere Dinge legen, als es vielleicht die heute 50-Jährigen getan haben. Was auch daran liegt, dass sie einfach heute die Wahl haben. Angebot und Nachfrage, hab BWL studiert, es ist ja doch so einfach manchmal. Wir haben nun mal einfach einen Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften. Und wenn wir die Besten haben wollen, dann müssen wir uns anhören, was denen denn wichtig ist. Und ich stimme dir absolut zu, gerade sowas wie Purpose, Wirksamkeit, Mitgestaltung ist ja ein menschliches Grundbedürfnis fast schon. Ich glaube, den meisten Leuten, für die meisten Leute wäre es schön, einen Job zu haben, der das erfüllt. Aber heute gehen insbesondere jüngere Leute einfach weniger Kompromisse ein, weil sie es nicht müssen, weil sie die Wahl haben. Und Faktoren wie Transparenz sind definitiv meiner Meinung nach, haben sich geändert über die Jahre. Einfach auch durch die Digitalisierung, die Tatsache, dass Leute U30 mit einfach der Digitalisierung groß geworden sind. Das sind die First True Digital Natives. Ich bin es gewohnt, alles auf Knopfdruck ergoogeln zu können oder rauszufinden. Und wenn das jetzt in meinem Job nicht der Fall ist oder im Bewerbungsprozess beispielsweise, wenn da einfach nicht so die Transparenz herrscht, die ich sonst in meinem Alltag überall habe, dann passt mir das nicht als jüngere Person. Und da sehe ich schon einen Unterschied zu einfach jetzt beispielsweise älteren Personen. Und weil du gerade Frauen angesprochen hast, da gibt es ja auch einfach Unterschiede. Es gibt verschiedene Studien oder Untersuchungen dazu, inwieweit Frauen sich beispielsweise im Recruiting, im Bewerbungsprozess an anderen Dingen orientieren als Männer. Und entweder man erkennt das an und schafft ein bisschen Bewusstsein dafür oder man ignoriert es halt. Man kann ja dann selber noch entscheiden, wie man darauf eingehen will.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da haben wir, glaube ich, auch sogar schon mal hier im Podcast über diese Problematik mit Frauen gesprochen. Meine Erfahrung auch mit den Frauen in meinem Leben ist, dass ein signifikanter Unterschied zu Männern ist, wie eine Frau auf eine Stellenanzeige reagiert. Also auch auf den Inhalt. Ein Mann hat in aller Regel so den Mut zur Lücke. Ne? Da stehen die üblichen blumigen Anforderungen drin. 25 Jahre alt, abgeschlossenes Studium, 10 Jahre Berufserfahrung. Genau. So, ne? Ich übertreib's mal. Und dann wird aufgelistet, was man alles an Kriterien erfüllen muss. Ein Mann schreckt das nicht ab. In aller Regel. Der sagt sich, okay, krieg ich schon irgendwie hin. Eine Frau, wenn sie sich nicht zu 80% da wiederfindet, ist es für sie eine enorm hohe Hürde, sich auf diese Stelle überhaupt zu bewerben. Das heißt, man muss, glaube ich, auch die Ansprache verändern. Ja. In den Unternehmen, wenn man um Talente wirbt oder um junge Menschen wirbt, die sich bewerben sollen. Das glaube ich auch, dass diese Art, wie Stellen ausgeschrieben werden, das ist sowas von überholt. Also wirklich Wahnsinn. Ne?
Total. Das sind ja Kleinigkeiten aber. Weißt du, also ich glaube, dass sogar viele Unternehmen das mittlerweile schon machen. Die gendern jetzt ihre Stellenausschreibungen. Es gibt genug, Studien oder McKinsey-Ergebnisse darüber, dass Frauen bitte eine Stellenanzeige lieber so oder so gelesen hätten. Assessment Center werden zum Teil angepasst und so. Und das finde ich auch alles gut und alles richtig. Aber das reicht ja nicht. Also die Frage von dir war ja, wie machen wir uns als Industrie generell attraktiver? Das eine ist meiner Meinung nach einfach ein Industriemarketing durch Storytelling, durch Bewusstsein schaffen, durch viele tolle Beispiele, Werbemaßnahmen, was weiß ich. Und das andere ist zu zeigen, dass wir tolle Unternehmen, die gute Arbeitsplätze sind, vereinen. So. Und was macht eben dann einen guten Arbeitsplatz heute aus? Ich glaube, da haben sich einfach die Bedürfnisse ein bisschen geändert. Viele Unternehmen, gerade in unserer etwas trägen Industrie, sind ja immer noch relativ anti, sobald es um Flexibilität geht zum Beispiel. Klar, im produzierenden Gewerbe kannst du schlecht Homeoffice machen, aber sehr, sehr oft habe ich auf gerade so Verbandstreffen oder so eine super ablehnende Haltung dazu bekommen. Homeoffice ist ja nur die Spitze des Eisbergs, aber Flexibilität als Bedürfnis der Bewerber, Bewerberinnen ist ja da. Und gerade Frauen, wenn du sagst, wie kriegen wir mehr Frauen in die Industrie, es ist ja nun mal leider immer noch so, dass, oder was ist leider, es ist einfach so, dass immer noch der Großteil an Frauen die Care-Arbeit übernimmt in Deutschland. Und gerade die würden extrem von flexiblen Arbeitsmodellen profitieren. Auch Männer und alle anderen Geschlechter dazwischen außerhalb, egal, fänden das, glaube ich, schön, ein flexibles Arbeitsmodell zu haben. Muss ja nicht Homeoffice bedeuten. Flexibilität kann alles sein. Aber da, glaube ich, ist einfach noch ganz viel alte Denkweise in vielen Köpfen, weil Leistung gemessen wird an, sind die Personen im Büro, ja oder nein, und nicht an, leistet die Person einfach das Ergebnis und erfüllt sie Ziele.
Hm. Ja klar, die Zielerreichung, ne? Das muss eigentlich das Kriterium sein, ganz egal wann und wo die das machen, das müsste in den Stellenbeschreibung, wo das möglich ist, wo genau. Man das so messen kann, da wäre es sicherlich
Vorteil. Und auch nicht jede Person ist ja dafür, sage ich mal, gemacht. Es ne? Gibt ja auch genug Leute,
klar.
Die das einfach nicht wollen. Und das ist ja auch leider voll oft so eine Schwarz-Weiß-Diskussion. Dabei muss es die gar nicht sein. Nur zumindest mal in Richtung moderneren Arbeitsmodellen denken, New Work, nicht komplett abschreiben. Damit ist man dann grundsätzlich einfach ein bisschen attraktiver. Gerade so die Tech-Welt oder alle Startups, die haben ja alle so viele moderne, attraktive Arbeitskonzepte. Da verlieren wir halt als Industrie im Vergleich.
Gut, und wenn man dann manchmal bei denen im Büro ist oder auch so in Werbeagenturen, dann hat man manchmal das Gefühl, die sind da eher auf Urlaub. Ne? Also das sieht da manchmal auch wenig nach Arbeit aus. Ne? Wenn ich reinlaufe,
dann steht da... Aber es soll doch Spaß machen.
Nein, dafür ist das Geld da. Ne?
Wow, ja, also klar. ja. Das darfst du keinem in der Agentur erzählen.
Ja, genau. Ja, ich hab einen sehr guten Freund, der war in der Werbebranche und als wir noch ganz jung waren, habe ich ihn mal besucht. Der war damals in Hamburg und da bin ich zu ihm gefahren. Dann sind wir abends ins Büro und er hat gemeint, wir wollten essen gehen. Er hat gemeint, komm, hol mich ab, komm zu mir ins Büro. Dann bin ich ins Büro. Hab ich schon gedacht, was, so spät abends ist der noch im Büro. Ja. Als ich dann da war, wusste ich warum. Ne? Da wolltest du gar nicht mehr heim. Kicker, Eistruhe, Dartscheibe, you name it. Ne? Und das war schon damals so. Ne? Und das ist ewig. Die haben also ein Umfeld geschaffen, wo die Mitarbeiter am liebsten gleich da bleiben würden, rund um die Uhr. Und die haben auch viele, viele Stunden geschrubbt. Ne?
Das ist ein typischer Agenturstereotyp, dass sie alle extrem viel arbeiten für leider sehr wenig Geld. Aber Hauptsache Tischkicker im Obstkorb.
Ja.
Ich glaube, im Kern steht einfach, dass man seine Mitarbeitenden fragen muss, was sie wollen und dass man sich vielleicht mal in den ganzen Reports von großen Unternehmen einfach orientiert, die sowas ja untersuchen. Es gibt Marktforschungsinstitute, die genau das ja rausfinden. Was wollen denn die jetzigen Fachkräfte, die wir alle so dringend haben wollen? Wie adressiere ich die am besten? Frauen wie Männer, ganz egal.
Ja gut, aber wir haben ja schon festgestellt, dass unsere Branche ein bisschen träge ist, ein bisschen sehr konservativ, was das angeht und wenig sichtbar. Und vielleicht muss man auch die Vorbilder in dieser Branche sichtbarer machen, ne? Dass gerade auch Frauen sehen, dass es eben andere Frauen gibt, die es in dieser Industrie geschafft haben und dann auch ihre Geschichte hören, warum sie den Weg gegangen sind, welchen Weg sie gegangen sind. Ich glaube, das gehört auch zum Storytelling dazu, ne? Dass man so ein bisschen die Vorbilder sichtbarer macht, ne? Also wenn ich jetzt mal überlege bei uns in der Branche, welcher CEO oder Eigentümer einer Metallfirma oder Konzern weltweit ist denn wirklich präsent? Wen kann man wirklich mit Namen und Gesicht nennen, der im Bewusstsein der Öffentlichkeit ist? Da fallen mir ganz, ganz wenige, vielleicht keiner ein. Ne? Mhm. Und es gibt andere Branchen, jeder kennt den Chef von VW oder von Porsche oder so, ne? Oder den Chef von Amazon oder von Tesla. Mhm. Ne? Die sind einfach viel präsenter auch und haben so eine Vorbilder, so eine Sogwirkung. Und alle Ingenieure wollen bei Tesla oder SpaceX arbeiten. Und,
ist das noch so? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, das ist so. Da gibt es eine Untersuchung und das hat ja auch ganz nachvollziehbare Gründe, dass die besten Leute bei den erfolgreichsten Unternehmen arbeiten wollen, wo sie auch viel Geld verdienen, klar, wo sie Erfolg haben. Und da gibt es, glaube ich, in Amerika eine Studie drüber, dass genau diese Unternehmen eben den Erstzugriff haben auf diese High Potential, so wie man sie früher genannt hat. Ob das tatsächlich so ist, das weiß ich nicht. Also ob die dann wirklich alle so High Potential sind.
Was du ja gerade gesagt hast, ja, dieses Corporate Influencing, so ein bisschen, das ist, glaube ich, eine gute Strategie, die uns gut täte in der Industrie, wenn das mehr Personen machen würden. Aber auch das ist ja eine allgemeine Unternehmens- oder Industriemarketingstrategie, da einfach Corporate Influencer ein bisschen nach vorne zu schicken. Es gibt im Marketing so diesen Spruch, People follow people, not brands. Und natürlich, wenn ein Unternehmen repräsentiert ist von einer Person, die bestenfalls noch irgendwie authentisch ist oder so, dann hast du da eine gute Reichweite oder eine gute Möglichkeit, Personen für dich zu gewinnen. Sei es jetzt als Arbeitskräfte oder hier, wie sagt man, Mitarbeitende oder als Kunden, Kundin. Aber das löst, glaube ich, noch nicht ist noch nicht die Antwort auf die Frage, wie wir generell attraktiv als Arbeitgeber werden. Du machst damit Werbung für dich, aber es verbessert ja noch nicht die Umstände, wie man arbeitet.
Es muss dann auch gelebt werden.
Ja, und ehrlicherweise glaube ich, das ist sogar einer der Haupthemmnis vielleicht, riesige Challenge meiner Meinung nach, dass ganz viel mittlerweile gemacht wird, also zumindest jetzt total subjektiv, ne? Einfach nur meine Wahrnehmung. Ich habe das Gefühl, viele Unternehmen machen schon und haben die Bereitschaft, Dinge anzupacken, zu ändern, wie du gesagt hast, vielleicht eine Stellenanzeige extra auf Frauen zu targetieren und so. Aber ein Wandel in der Perspektive, im Mindset, in der Unternehmenskultur findet oft, glaube ich, noch nicht statt. Und eben dann damit einhergehend vielleicht auch das Anbieten flexiblerer Arbeitsmodelle oder große Unternehmen, vielleicht auch mit Betriebsrat oder Shareholder-Druck, die sind da manchmal schon weiter, einfach weil sie müssen. Aber gerade unsere Industrie, voll mit Mittelstandsunternehmen, ich habe das Gefühl, wir sind da noch ein bisschen langsam mit.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass die Betriebsgröße dann oftmals auch nicht so groß ist, ne? dass eben nicht unfassbar viel Flexibilität angeboten werden kann, weil einfach die Strukturen nicht da sind, dass man sich gegenseitig auffangen kann. In einem großen Konzern kann man das wahrscheinlich ein bisschen besser verteilen, aber in einem Mittelständler, der auf Kante genäht ist, wie das oftmals so ist, ist das wahrscheinlich auch noch eine größere Herausforderung. Aber, und das, um da mal eine Lanze zu brechen, man hat in diesen kleineren Einheiten dann persönlich, wenn man da mal arbeitet, wesentlich mehr Gestaltungsspielraum, viel mehr Verantwortung, viel mehr Spaß. Ich kann das sagen, ich habe das beides mal genießen dürfen. Also Konzern nur ganz, ganz kurz, war für mich nicht das Richtige.
Nicht deins, okay.
Genau. Aber in kleineren Unternehmen, das ist dann noch mal schneller, ne? Ich glaube, das ist so das Haupt Unterscheidungskriterium zwischen einem Mittelständler, einem Familienunternehmen und einem Konzern. Die Mittelständler sind unfassbar viel schneller, ne? Also bevor ein großer Konzern, bevor da irgendjemand entschieden hat, da ist das bei uns schon gebaut, mehr oder weniger. Ja, weil das,
wenn die Behörden mitmachen.
Wenn die Behörden
mitmachen. Ohne jetzt ihr Behörden-Bashing betreiben.
Ja, aber diese Geschwindigkeit im Umsetzen und auch im Kopf, das ist das, was es interessant macht, glaube ich. Es ist aber auch herausfordernd, ne? Und deswegen ist, glaube ich, auch der Übergang so schwer von der einen Struktur in die andere. Also ich kann mir das eigentlich gar nicht mehr vorstellen, in so eine Struktur zu gehen. Und genauso wäre jeder, der aus so einer Struktur in ein Unternehmen wie zu uns kommt, komplett verloren, ne? Also das ist, sind unterschiedliche Welten. Und je nachdem, was man für ein Typ ist, wie man arbeiten will, ja, kann man das auch nutzen als Marketinginstrument. Ne? Also nicht jeder, absolut, ich sag's mal so, nicht,
Freiheit meinst du jetzt?
Genau, nicht jeder will bei einer Behörde arbeiten. Es gibt Leute, die wollen diese Struktur oder auch Konzern, geregelte Abläufe, klare Hierarchien, total eingegrenzte Aufgabenbereiche, Chain of Command, ne, das ist, wenn man bei der Bundeswehr war, da weiß man, wie das funktioniert. Ne? Du sprichst nicht mit dem General, sondern erstmal mit deinem Zugführer, ne, nach dem Motto. Und das ist halt im Mittelstand anders. Ne? Da ist ein anderes Tempo, da ist eine andere Durchlässigkeit. Allerdings kann man natürlich dann auch nicht so die Karriere machen, man hat halt so eine Glasdecke. Ne?
Weiß ich gar nicht. Du hast ja ganz andere Möglichkeiten. Ich glaube, die Unternehmensgröße ist ein Faktor. Aber ich glaube, auch unabhängig von der Unternehmensgröße sind manchmal schon Führungskräfte so ein entscheidender Hebel. Entweder du kommst nie dran vorbei oder du hast jemanden, der dich total fördert und entwickelt. Also klar, ne, in so einem riesigen Konzern mit einer Hierarchiekette, in der du einfach nur so ein kleines Mini-Zahnrad bist, was an einem etwas größeren Zahnrad dreht und am Ende dein Impact irgendwie nicht sichtbar ist, stelle ich mir auch frustrierend vor. Für manche Leute ist es vielleicht das Richtige, für mich wäre es das nicht. Ich glaube trotzdem, dass man auch in Mittelständlern entweder Pech oder Glück haben kann und dann auch hier wieder individuelle Führung oder individuelles Antworten deiner Bedürfnisse erfolgsentscheidend sein können. Aber auch das muss ja in der Unternehmenskultur oder in den Werten im Daily Business irgendwie verankert sein. Ja, ist das normal, dass man in einem Mittelständler so viel Gestaltungsfreiraum kriegt, wie du es gerade beschrieben hast? Ich kann mir vorstellen, dass es auch viele Unternehmen gibt, dass das nicht so. Da sagt Chef, Chefin in Klammern, weil meistens sind es ja doch Männer, da sagt Chef ja oder nein und daran wird sich gehalten. Also was du sagst, ist ein schönes Positivbeispiel, sollte bestenfalls überall so sein, aber ich glaube leider, das ist nicht so.
Ja gut, das ist wahrscheinlich dann oft so, dass die finale oder die letzte Entscheidung in solchen Strukturen dann tatsächlich wirklich vom Chef getroffen werden. Ja, im Idealfall, wenn er gut ist, dann hört er sich alle Meinungen an, aber er entscheidet dann auch. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich dann mit wiederum eins der Dinge, mit denen die deutschen Mittelständler, Familienunternehmen dann punkten können. Es wird entschieden, es wird schnell entschieden und selbst wenn die Entscheidung falsch ist, kann man sie revidieren. Das Schlimmste, was man machen kann, ist, dass man keine Entscheidung trifft oder dass alles so lange zerredet, bis die äußeren Umstände für dich entschieden haben und du gar nicht mehr die Zügel in der Hand hast. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen eins der Kriterien, die man dann sieht, wenn man in so einer etwas anderen Struktur arbeitet als im Konzern. Aber du hast natürlich völlig recht, man muss es leben in den Unternehmen und da hilft dann auch keine Stellenanzeige, wenn sie schön formuliert ist und die Leute sich dann bewerben und eingestellt werden. Es muss dann übereinander passen.
Es muss passen, genau. Noch dazu, also Unternehmenskultur, glaube ich, einfach modernisieren und ich sage jetzt einfach mal moderne Arbeitsbedingungen oder attraktive Arbeitsbedingungen schaffen, was auch immer da alles dazugehört. Ne? Flexibilität, Gender Pay Gap, nur mal so als Stichwort noch dazu geschmissen.
Gibt es die wirklich?
Ja, natürlich. Ist ja erwiesen. Ja klar, Frauen verdienen immer noch weniger als Männer durchschnittlich.
Für die gleiche Arbeit, die gleiche Arbeitszeit?
Ja, oft. Leider ja. Hat ja diverse Gründe. Ich bin jetzt keine Soziologin oder absolute Expertin auf dem Gebiet, muss ich sagen. Aber einer der Faktoren ist ja das, was wir eben schon angesprochen haben. Zum Beispiel, dass Frauen sich oft weniger zutrauen und somit auch weniger in Gehaltsverhandlungen fordern.
Also du meinst jetzt in all den Stellen, wo es ein außertarifliches...
Ja. Also Durchschnitt, also die Gender Pay Gap ist ja ein Durchschnitt durch alle Jobs, alle Industrien. Und da sind wir in Deutschland leider einfach immer noch nicht da, wo wir sein müssen, bei 50-50. So. Und noch dazu, ne, sind Frauen natürlich oft durch Elternzeit oder Teilzeitmodelle ohnehin karrieretechnisch ein bisschen benachteiligt. Aber also das große Problem ist ja, dass selbst für die gleichen Positionen unterschiedliche Geschlechter oftmals noch unterschiedlich viel verdienen. Was, glaube ich, ganz oft gar kein böser Wille ist, sondern halt einfach so gewachsen.
Also das würde mich tatsächlich überraschen. Also ich glaube nicht, dass Frauen schlechter verhandeln können. Also ich sage das einfach aus praktischer Erfahrung.
gut, die härtesten, Frauen in deinem Umfeld.
Ja, mit die härtesten Verhandlungspartner, die ich habe in meinem beruflichen Umfeld, sind Frauen.
Schön.
Das ist nicht deshalb so, weil die das besonders gerne tun, sondern oft sind Frauen strukturiert, gut vorbereitet und wenn sie dann auch wissen, was sie tun, dann sind sie Profis. Dann
voll.
Kann man gut verhandeln. Also das
will ich auf gar keinen Fall hier sagen, dass Frauen nicht verhandeln können. Ganz im Gegenteil.
Aber vielleicht ist das ja so, dass sie schlechter für sich selber verhandeln können.
Das ist ja
wiederum ein Unterschied. Ne?
Einer der Gründe, ne? Das ist ja nur Frauen verhandeln beibringen, wird die Gender Pay Gap nicht schließen. Mhm. Aber es ist ein Faktor, der, und ich habe auch genug Gegenbeispiele, wo ich sage, Frauen verhandeln in dem Moment vielleicht besser als Männer. Es ist ja auch nicht in unseren Chromosomen veranlagt, wie gut wir verhandeln können. Es ist halt einfach nur erlernt. Und vieles in Verhandlungsgeschick geht ja auch einher mit, ich sage jetzt mal, Selbstbewusstsein oder vielleicht sogar ein bisschen Frechheit oder ein bisschen, wie du auch gesagt hast, gut Vorbereitung und so weiter. Aber halt auch einfach mal etwas zu verlangen, obwohl man vielleicht insgeheim denkt, oh, darf ich das überhaupt verlangen? So. Und diese Selbstzweifel, die du am Anfang angesprochen hast bei Stellenausschreibungen, die Männern oft nicht so bekannt sind, die sind eben bei Frauen leider einfach oft noch verbreiteter. Was absolut nicht heißen soll, dass Frauen nicht hervorragend verhandeln können. Das ist einer der vielen Faktoren, der aber da trotzdem leider noch mit reinspielt.
Ja, das ist interessant. Also mich überrascht das tatsächlich, dass das nach wie vor so ist, weil ich dachte wirklich, dass wir in Deutschland mittlerweile gleiche Bezahlung für gleiche Arbeit, dass sich das überall durchgesetzt hätte, also vom öffentlichen Dienst über Tarifverträge, dass das eigentlich Standard wäre. Wenn das tatsächlich noch nicht so ist, dann erschüttert mich das so ein bisschen, weil das kann eigentlich nicht sein. Auch wenn man dann mal zugrunde legt, dass ja oft so die zumindest die Qualifikation auf dem Papier mittlerweile bei Frauen wesentlich besser ist als bei Männern. Die haben die besseren Abschlüsse, die besseren Noten.
Ja, also das weiß ich nicht, ob das so ist, aber wenn
Doch,
du das sagst, ist das eine Studie, die mir gefällt.
Ja, das kann ich bestätigen, sogar in meiner Jugend hatten die Frauen und die Mädchen in meiner Klasse und in meinem Studium waren wesentlich besser als wir Männer.
Okay, in der Schule war ich noch nicht so gut, im Studium schon. Also ja, ist was dran, Michael. Ich finde, das lassen wir so stehen.
Ja, das liegt aber auch, dann schließt sich wieder der Kreis. Männer haben dann eben mehr den Mut zur Lücke. Ne? Das heißt, Frauen bei einer Prüfung bereiten sich gewissenhafter vor und das ist, glaube ich, so.
Das sind halt viele Stereotypen, die oftmals ja auch noch wahr sind, aber trotzdem genau das sind Stereotypen. Hm. Vorurteile, Stigmata, erlernte, geschlechterspezifische Schubladen, in denen wir ja alle drin stecken. Frauen sind fleißig und trauen sich nicht so viel zu und Männer sind die Mut zur Lücke Draufgänger. So, schwierig. Ja,
es gibt bestimmt auch Frauen, die so sind.
Ja,
und auch fleißige Männer, keine Frage. Aber in der Gesamtheit, jeder Mensch nimmt ja nur das, was er an Erfahrungen so mitnimmt in seinem Leben und dann ist das schon auffällig. Oder das kann natürlich so ein paar Dinge dann erklären, was man verändern muss. Aber generell in der Metallindustrie ist es ja nach wie vor so, dass Frauen speziell eher eine Minderheit sind.
Ja,
also
voll.
Die Industrie hat es nach wie vor nicht geschafft, wirklich da auch nur ansatzweise eine Parität herzustellen. Und das haben wir auch schon öfter an dieser Stelle thematisiert. Das ist irgendwann auf Strecke, ist das ein Problem. Das wird zunehmend ein Problem, weil das ist meine persönliche Meinung, man kann es sich einfach nicht leisten, das nicht zu tun. Und ich kann das auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass so Teams oder Bürogemeinschaften, wo nicht nur Männer oder nur Frauen sitzen, auch wesentlich harmonischer sind. Ne?
Also, ist ja auch erwiesen, dass Diversität einfach ein Erfolgsfaktor ist.
Genau. Also jeder, der mal in einem Großraumbüro gearbeitet hat, der kann das bestätigen.
Ja, ich glaube, mittlerweile ist die Diskussion auch gar nicht mehr dahingehend, ist Diversität jetzt gut oder nicht? Die Beweislast ist ja da, dass diverse Teams irgendwie besser performen und so. Ich glaube, die Antwort auf die Frage, wie schaffen wir das denn jetzt, ist halt noch so eine schwierige.
Mhm.
Wo wir wieder bei dem Thema sind, was du vorhin gesagt hast. Wie werden wir attraktiver für Frauen?
Gut, das werde ich nochmal recherchieren. Gender Pay Gap, das wird mich jetzt noch ein bisschen beschäftigen, weil das hätte ich jetzt wirklich nicht vermutet. Und
es gibt einmal im Jahr den Gender Pay Gap Day. Ich weiß jetzt leider auswendig nicht, wann er ist, aber der gibt mir jedes Jahr so einen kleinen Wasserstand, wo wir denn da sind. Und okay, immer noch nicht gleichberechtigt. Okay.
Vielleicht ist das ja auch ein typisch deutsches Problem, weil wir sind ja ein Land, wo über das persönliche Gehalt nicht gesprochen wird. Mhm. Ja, das ist so ein Tabu.
Ja.
Und wahrscheinlich eins der größten Tabus überhaupt. Also du fragst, diese Frage stellst du nie. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es sogar Ehepaare gibt, wo die nicht wissen, was ihr Partner verdient.
Oh wow.
Das ist typisch deutsch. Ja. In den USA ist das ungefähr die dritte Frage, die dir gestellt wird, wenn du jemanden kennenlernst.
Weiß ich gar nicht. Ja, okay.
Na, und das ist wahrscheinlich mit ein Grund, weil in dem Moment, wo das komplett offen ist, transparent ist, würde es diesen Pay Gap nicht geben, weil jeder wüsste ja, hör mal, genau. Ich sitze hier eine Tür weiter, der Kerl arbeitet weniger als ich und verdient das Dreifache, das kann ja wohl nicht sein.
Ja.
Das war eine Erklärung.
Also ist auch nur eins der viel oder der ganzen Hemmnisse, glaube ich, warum Frauen jetzt noch nicht so in der Industrie angekommen sind oder warum wir einfach noch nicht so viele sind, würde ich jetzt auch gar nicht als das Hauptargument nehmen. Ich glaube, unsere Industrie ist aus anderen Gründen nicht besonders attraktiv für Frauen und vor allem sind das Dinge wie Mangel an Role Models. Einfach, man sieht nicht so viel. Also die Sichtbarkeit der existierenden Frauen in der Branche ist relativ dünn, würde ich sagen. Gibt es einfach nicht so viel. Wir müssen auch ein bisschen mehr Selbstmarketing betreiben, in meinen Augen. Und dieses Thema Flexibilität, flexible Arbeitsmodelle, gerade um Mütter zum Beispiel, die auch noch Care-Arbeit übernehmen, erreichen zu können. Recruiting und Karrierechancen für Frauen ganz aktiv gestalten. Und was wir gerade schon mal so angeschnitten haben, ist halt diese Stereotyp-Denke. Keiner von uns ist da ja frei von, aber dass wir uns einfach mal bewusst machen vielleicht, es geht so ein bisschen mit diesem Wandel in der Unternehmenskultur einher, dass wir uns mehr bewusst machen, dass wir alle geschlechterspezifische Vorurteile in uns tragen und die auch nicht von heute auf morgen weg sind. Ich habe die, du hast die. Leute, die schon ein bisschen älter sind, haben die noch viel länger und die sind noch viel krasser und tief verwurzelter als jetzt vielleicht bei jüngeren Personen. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz großes Hemmnis, was uns daran hindert, nicht nur mehr Frauen generell zu finden, sondern auch Frauen einfach in Führungspositionen. Weil es ist ja nicht das Ziel, dass jede Personal- und Marketingabteilung jetzt noch mehr mit Frauen aufgestockt wird, weil da sind wir ja schon ganz gut vertreten, sondern halt durch die Bank weg. Und da, glaube ich, sind Vorurteile eine große Challenge.
Na gut, jetzt bist du ja eins dieser Role Models als C-Level Executive in der Metallbranche relativ schnell. Da müssen wir dich einfach nochmal mehr sichtbar machen. Ja, meine ich ganz im Ernst. Ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit, ein Vorbild, was mir jetzt so einfällt. Und ich schlage jetzt mal den Bogen zu Women for Metals. Ich habe dich vor ein paar Jahren mal auf diese Initiative quasi drauf gestoßen, weil du mir aufgefallen bist auf LinkedIn. Und dann habe ich dir, glaube ich, den Link geschickt zu Tanja Winter, weil sie da war damals noch so ein bisschen in der Aufbauphase und hat halt Mitstreiterinnen gesucht. Und du bist da relativ schnell und unkompliziert, warst du da Feuer und Flamme, so wie ich das aus der Ferne beobachten konnte. Also du arbeitest an dem Thema und das ist ja dann auch eine Möglichkeit für Frauen, die schon in der Industrie sind, sich zu vernetzen und sichtbar zu werden über diese Plattform und auch für andere Frauen, die eben da noch nicht sind, sich zu informieren, sich zu verbinden und sich zu überlegen, ob das nicht was für sie wäre. Deswegen meine Frage, du warst da so schnell dabei bei Women for Metals, was bedeutet das für dich persönlich, diese Initiative, und warum bist du da so Feuer und Flamme dafür?
Ich weiß nicht, ob man das bisher raushören konnte, aber es ist eine Herzensangelegenheit. Ich habe mich schon auf diversen Events auch echt ein bisschen gestritten mit Leuten. Es tut mir auch immer ein bisschen leid, man macht sich nicht besonders sympathisch dabei, aber mir ist es einfach wichtig, einerseits, sage ich mal, auf die noch anhaltende Ungleichheit und Ungerechtigkeit damit hinzuweisen. Und andererseits aber halt auch in den Diskurs zu treten und zu sagen, es ist ja weder ein Männerbashing noch ein, ihr macht alle alles falsch und wir armen Frauen. Dieses Narrativ finde ich gar nicht gut. So, ich fühle mich nicht benachteiligt. In unserer Industrie, ganz im Ernst, habe ich sogar manchmal das Gefühl, es ist ein Vorteil, eine junge Frau zu sein. Also an mich erinnern sich viele, so, weil ich natürlich auch auffalle als junge Frau. Man kann Vorteile daraus ziehen. Trotzdem gibt es auch noch ganz, ganz viele Nachteile und trotzdem findet auch noch Diskriminierung statt. Oft unterbewusst. Wir merken das manchmal gar nicht. Das sind einfach Themen, die mir wichtig sind, wofür ich Bewusstsein schaffen möchte. Sowohl auf LinkedIn als auch auf irgendwelchen Offline-Treffen. Wenn ich mich insbesondere mit älteren Personen unterhalte, überwiegend Männern, dann fällt einfach immer wieder auf, dass da Glaubenssätze tief verankert sind, denen ich widerspreche. Keine Ahnung, ob das einfach meine Erziehung ist, aber ich habe dann halt schon so ein bisschen den Drang, meine Meinung kundzutun und zumindest mal zu hinterfragen, wo kommen denn diese Gedankenmuster her? So, bist du dir deiner patriarchalen Erziehung bewusst und weißt du eigentlich, was Gender Bias ist oder so? Das war schön bei der Initiative, als du mich auch mit Tanja da bekannt gemacht hast, das quasi nicht mehr alleine so oder das Gefühl nicht mehr zu haben, das alleine zu machen, sondern ach cool, da sind noch andere Frauen, die genauso empfinden, die super erfolgreich in ihrem Job in dieser Industrie sind, die gerne Frau sind, die auch gerne sich in dieser männerdominierten Welt bewegen, aber die trotzdem auch genervt sind von vielem. Und dann sich nicht nur darüber aufregen, sondern zielgerichtet Vorschläge machen, was man vielleicht verbessern kann, das ist ein Anliegen für mich. Und die Initiative ermöglicht das halt. Es bringt tolle Frauen zusammen. Es ist also so ein gegenseitiges Empowerment. Das finde ich schön. Es ist ein Best-Practice-Austausch. Das heißt einfach, wir können wirklich drüber sprechen, okay, welche Tipps und Tricks hast du denn, um vielleicht mit dieser Situation so umzugehen oder zurück zum Recruiting, eine Stellenanzeige für Frauen attraktiver zu formulieren und so weiter. Ja, es ist einfach das Gefühl, nicht alleine zu sein. Da sind schon ganz viele tolle Frauen, mit denen man sich vernetzen kann, die das schon seit 30 Jahren machen oder so in der Industrie. Ganz tolle Role Models, die sich einfach in der Industrie behauptet haben, als es noch viel, viel weniger Frauen gab. Wie haben die das geschafft? Wie sind die umgegangen? Was waren deren Learnings? Und so ein bisschen die Erkenntnis, das hast du mir mal gesagt, alle kochen nur mit Wasser. Ein bisschen Selbstwert stärken. Das hilft auch.
Ja, ist interessant, dass du dir das gemerkt hast. Einer meiner Lieblingssprüche.
Ja. Doch, ich finde den gut. Ich habe den auch schon auf jeden Fall ein paar Mal wieder gegeben, weil ja diese Selbstzweifel, ne, die sind, glaube ich, unter Frauen einfach noch ein bisschen verbreiteter. Weiß ich nicht, vielleicht auch nicht. Es ist ein Gefühl. Aber überhaupt zu erkennen, hey, eigentlich hat niemand einen Plan. Alle kochen nur mit Wasser. Trau dich. Das ist schon, ist gut. Und mir gibt es auch viel in dieser Initiative, anderen, vielleicht ein bisschen unsichereren Frauen oder so, das sagen zu können und die damit vielleicht ein bisschen zu supporten.
Ich finde das nach wie vor so faszinierend, weil ich auch so ein bisschen bei der Geburtsstunde in einem dunklen Keller in London dabei war, als diese Idee quasi geboren wurde, was aus dieser Idee geworden ist und wie aus diesem Gedanken sich dann diese Initiative manifestiert hat, die jetzt wächst und an Dynamik gewinnt. Ich finde das absolut schön, das von der Seitenlinie so ein bisschen zu betrachten. Ja, und ja. Wir als Gruppe werden ein Versprechen einlösen, das ich gegeben habe, auch leichtsinnigerweise hier in diesem Podcast, nämlich in dem ersten Podcast, den ich mit Tanja Winter gemacht habe, über dieses Thema dann auch gesagt, okay, wenn das dann mal fliegt und dieses Netzwerk gewachsen ist, dann laden wir euch alle nach Lüchte ein. Und das findet tatsächlich jetzt im Februar statt, am 19. und 20. Februar ist also die Women for Metals bei uns in Lüchte auf einem wieder Art Seminar und zum Austausch, und wir freuen uns drauf. Und es sind auch noch Plätze da. Also wenn jetzt jemand das zuhört und gerne teilnehmen möchte, kurze E-Mail, dann kann man das noch irgendwie einfädeln. Also ich kann es nur empfehlen, und ich finde es nach wie vor wirklich wunderbar, was sich daraus entwickelt hat.
Ja, ihr seid ja auch, wie wir jetzt von MTM Wurz sind, da aktives Mitglied, so bedeutet, ihr gestaltet aktiv mit. Und vielleicht kann man da auch einfach nochmal unterstreichen, dass diese Initiative nicht nur für Frauen ist. Die heißt natürlich Women for Metals, weil im Kern irgendwie steht, wie schaffen wir es, die Industrie für Frauen attraktiver zu machen, Frauen zu halten, zu fördern, zu entwickeln. Aber das geht ja gar nicht ohne Männer und ist auch gar nicht das Ziel. Und es ist auch kein Frauen-gegen-Männer-Gespräch. Ich persönlich habe unfassbar von Männern profitiert, die mich gefördert haben in meiner Karriere, und bin denen extrem verbunden und dankbar und kenne ganz, ganz viele auch männliche Role Models und positive Beispiele, die Frauen einfach gut supportet haben, oder einfach Personen, unabhängig ihres Geschlechts, ehrlicherweise. Und das ist vielleicht nochmal ganz wichtig zu betonen, dass so eine Initiative allen offen steht und viele Männer, glaube ich, auch davon profitieren können, daran teilzunehmen.
Ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, es ist wichtig, gerade in der Metallindustrie, dass man eine Art Mentor hat. Das war für mich unfassbar wichtig. Das ist bis heute so. Also das ist auch kein Geheimnis. Man lernt in dem Geschäft ja jeden Tag im Grunde was dazu. Die Aufgabenstellungen verändern sich immer wieder, sind immer wieder andere Konstellationen. Es sind börsengehandelte Metalle, und bei mir ist das immer noch so. Ich hatte im Grunde zwei Mentoren bei der Firma, bei der ich ausgebildet worden bin, und ich Bei mir ist es so, ich denke heute noch manchmal, wenn ich eine Nuss zu knacken habe, nach dem Motto, ja, wie würden die beiden das so sehen? Ja,
also, ich bin auch noch in Kontakt mit meinem Mentor und wir tauschen uns aus, wir sind befreundet. So. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich Support sucht. Frau, Mann, ganz egal. Was halt gerade vielleicht zur Lebenslage
genau.
und zu den Fragestellungen, die man hat, passt.
Ja, und es ist dann aber auch eine Verpflichtung, das eben auch so weiterzugeben. Dass man dann auch selber irgendwann bereit ist, das Wissen zu teilen und zu einfach den Staffelstab weiterzugeben. Und das ist, glaube ich, für die Industrie enorm wichtig, weil da dürfen wir uns nichts vormachen. Wenn man eine Weile in diesem Markt oder in dieser Metallwelt war, ist man so ein bisschen ein Fachidiot. Man ist ein Exot. Es ist unheimlich schwer, irgendwo anders zu arbeiten. Also ich sage dann immer, ich könnte nie wieder Schrauben verkaufen, um es mal salopp zu sagen. Nichts gegen Schraubenverkäufer, aber das geht kaum einer verloren aus dieser Industrie, weil es so speziell ist. Aber das ist eben auch gleichzeitig eine Verpflichtung, dieses Wissen dann auch weiterzugeben in der eigenen Organisation oder an die nächste Generation, weil sonst wird's echt schwierig. Ne?
Generell Wissenstransfer ist, glaube ich, auch ein großes Problem in unserer Gesellschaft, gerade in vielen Unternehmen, in denen einfach die Belegschaft altert und Nachwuchs spärlich nachkommt. Da geht viel Wissen mit dem Rentenalter dann verloren. Das ist schon so. Mentorprogramme oder Mentorenprogramme sind ein guter Weg. Bestimmt noch ein paar andere, aber finde ich gut.
Ja. Vielleicht vielleicht gibt es das ja irgendwann mal mit Neuralink, dass man dann die Synapsen, dass man das alles absaugen kann.
Oh Gott,
irgendwo speichern kann. Oder vielleicht ist ja die KI dann in ein paar Jahren dann tatsächlich auch für den Metallhandel besser geeignet als der eigentliche Händler. Aber ich habe, wenn ich drüber nachdenke, sage ich, das wird Metallhändler wird der letzte Job sein, den ein Roboter übernehmen kann. Weil das
weil es so ein People-Business ist?
Ja, oder? Genau. Du hast es ja gesagt, People follow people. Ne? Und das ist so, ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen habe ich mich mit jemandem getroffen, der mich im Grunde schon meine ganze Karriere begleitet und ich bin ihm immer gefolgt, egal. Es ist einer meiner Broker, ne? Und wir sind ihm immer gefolgt, egal wo er hingegangen ist. Und das ist tatsächlich so ein Hinweis darauf, dass gerade diese Branche ist wirklich People follow people. Das ist ganz, ganz wichtig.
Ja, Netzwerken ist schon ein wesentlicher Skill. Das ist im Metallhandel auf jeden Fall.
Ja, das ist vielleicht das größte Alleinstellungsmerkmal. Ne? Also wenn mich einer fragen würde, was macht denn diese Branche letztlich aus, dann würde ich genau das sagen. Ne? Das,
Glaubst du, dass es in anderen Branchen nicht so ist?
Nein.
Also kann ich jetzt gar nicht so beurteilen.
Ja, gar nicht. Es ändert sich auch jetzt in der Metallindustrie mit den Anforderungen, mit der Bürokratie, auch mit den Abläufen, den Prozessen, die in Firmen einfach gelebt werden müssen, was Paperwork angeht. Aber es ist doch noch eine der wenigen Handshake-Branchen, die es noch gibt, würde ich sagen.
Okay,
also das so dieses alte Wording, my word is my bond. Ne? Das, der Geist, der ist noch ein bisschen am Leben. Ne? Das ist auch was jemand in einem Konzern oder so nie verstehen wird.
Ja, das ist eher schwierig.
Komplett andere Welten. Aber das macht so interessant und so facettenreich und das muss man bewahren, solange es geht. Jetzt stelle ich dir noch eine Frage. Du hast meinen Podcast vielleicht schon mal gehört, die Schmerzensfrage am Schluss. Und die interessiert mich meistens immer am meisten, meinen Gästen, weil jeder hat so seine Karriere gehabt oder ist noch mittendrin und hat einen bestimmten Weg eingeschlagen und mich interessiert immer so, was wäre die Alternative gewesen und deswegen, was wäre dein Plan B gewesen, wenn du jetzt nicht in der Metallindustrie gelandet wärst? Wovon hast du als kleines Mädchen geträumt?
Das ist echt eine gute Frage, weil ich selbst mit Abschluss meines Studiums nicht wusste, was ich mal werden will. So, gibt ja Leute, die wissen schon im Kindergarten, ich werde Ärztin. Das war bei mir nicht so. Ich habe mich während des Abis als Flugbegleiterin mal beworben, weil ich einfach damals Reisen total cool fand und halt Englisch irgendwie fließend spreche und viel im Ausland war und so. Bin dann aber auch ganz froh, dass ich einen Studienplatz bekommen habe und das deswegen nicht gemacht habe. Mein Patenonkel ist Pilot, deswegen war das für mich dann so, weiß auch nicht, warum ich dann nicht gleich Pilotin werden wollte, sondern erstmal nur Flugbegleiterin. Das ist immer wieder bei den erlernten Strukturen, Stereotypen. Oder ich war halt einfach nicht gut in Physik. Das war vielleicht auch ein Grund. Ich weiß nicht, ich glaube, aus der heutigen Perspektive, und wie gesagt, ich bin jetzt 32, da ist das vielleicht jetzt auch so ein bisschen schwierig, mich zurückzuversetzen, was ich hätte anders machen wollen, weil ich zufrieden bin, so wie es läuft. Aber ich sehe mich manchmal so ein bisschen als Hobbypsychologin in meinem Freundeskreis. Ich glaube, in meinem zweiten Leben würde ich einen Job machen, der nicht unbedingt mit Industrie oder Unternehmen oder Kapitalismus im weitesten Sinne zu tun hat, sondern ich würde versuchen, Menschen mittelbarer zu helfen und könnte, ja, ich sehe mich als Therapeutin. So, ich glaube, das könnte mir Spaß machen.
Ja, interessant. Ja. Aber dann kannst du dich ja in deinem Umfeld austoben. Also Hobbypsychologen kann man ja überall sein. Ne?
Ja, sag studiert. Das mal meinem Freund.
Ja, genau. Besonders Männer sind da unheimlich dankbar für.
Ja, genau. Nein, doch, tatsächlich eigentlich schon. Der ist da sehr offen für. Aber ich finde einfach Psychologie sehr spannend. Ich höre mir auch viele so Psychologie-Podcasts an. Und ehrlicherweise ist ja Leadership, Führung, zumindest moderne Führung, was ich versuche, so, es ist ja schon auch, hat einen großen psychologischen Anteil, weil du individuell führst, weil du die Charaktere, die Persönlichkeiten deiner Person irgendwie dir zumindest vor Augen führst und versuchst, darauf einzugehen. Finde ich aber sehr spannend. Nicht, dass ich die Leute therapieren möchte. Das ist nur Plan B.
Ja, schön. Das ist auch eine ungewöhnliche und bisher einmalige Antwort auf die Frage. Ja, Alia, vielen, vielen Dank für das nette Gespräch, für das interessante Gespräch. Schön, dass du da warst. Wir packen alle Informationen wieder in die Shownotes wie üblich. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns bald auf der einen oder anderen Veranstaltung.
Gerne, ja, danke. Danke dir.
Ja.